Hello, good afternoon. Welcome to London One. This is the session on security essentials. Right now we'll have a talk from Jens Liebken. And later on there will be a talk about SSH, further improving SSH security. The talk about Jens Liebken will be in German, but I will introduce him in English. Jens Liebken works as a penetration tester at Red Team. And his talk will be about jailbreaking multifunctional printers to improve security. So please welcome Jens Liebken.
Yeah, thank you very much. Wie gesagt, ich werde auf Deutsch reden. Red Team Pentesting, ich weiß nicht, ob es jedem was sagt, uns gibt es seit 2004. Wir haben ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Unser Geschäftsmodell sieht nämlich so aus, dass wir tatsächlich Penetrationstests... Dass wir tatsächlich Penetrationstests machen und ansonsten machen wir eigentlich gar nichts. Das heißt, wir machen kein Consulting, wir verkaufen auch nichts. Wir versuchen natürlich ein paar Sachen nach vorne zu treiben, wenn wir denken, da sollte vielleicht mehr Aufmerksamkeit hin. Und das ist ähnlich hier auch mit den Druckern. Ja, wir sitzen in Aachen, nichtsdestotrotz sind wir weltweit unterwegs. Sie werden sicherlich immer mal wieder über den einen oder anderen Vortrag auch von uns stolpern. Und letzte Folie zu uns, wir suchen natürlich Mitarbeiter, wie das jeder im Moment tut. Aber wenn Sie wollen, schauen Sie einfach auf die Webseite. Ich glaube, da brauche ich nicht viel mehr zu sagen. Was möchte ich heute eigentlich erzählen? Ich möchte etwas über einen MFP erzählen, über einen speziellen MFP, wobei die Ergebnisse aber durchaus übertragbar sind. Dazu muss ich eigentlich sagen, warum ist das Thema eigentlich entstanden? Wir sind jetzt keine Leute, die auf Talks gehen, weil wir Talks halten wollen, sondern es ist ein Thema entstanden aus unserer eigenen Arbeit. Wir brauchten nämlich ein neues Gerät. Wir mussten unsere Drucker tatsächlich ersetzen durch ein neueres Gerät. Bei uns gibt es sehr, sehr viele Besonderheiten. Insbesondere war da der Punkt, dass wir sehr viel Druck-Output haben müssen, also Druck-Output pro Zeit, nicht insgesamt. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Bericht fertig wird bei uns, muss der nach Möglichkeit relativ schnell gedruckt werden. Und das war genau der Punkt, warum wir dann irgendwann mit unseren alten Geräten nicht mehr weiterkamen. Es gibt sehr, sehr viele Besonderheiten, habe ich schon gesagt, bei uns. Bei uns ist eine sehr strikte Zugangskontrolle. Sie werden unsere Räume nicht betreten. Sie werden unsere Räume auch niemals alleine, in unseren Räumen alleine sein und viele andere Sachen, sodass der Drucker bei uns unter ganz atypischen Bedingungen steht. Also da kann keine Putzfrau mal eben an den Drucker dran, was sehr atypisch ist für einen großen MFP, der normalerweise auf dem Flur steht. Auch netzwerktechnisch ist natürlich einiges anders als in einer normalen Firma. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Sachen gefunden, wo wir vielleicht denken, dass man die sinnvollerweise auch weitergibt, weil man die in anderen Firmen ganz genauso nutzen kann. Ja, und das ist genau das, was ich heute machen möchte. Wie haben wir den MFP, den ich jetzt heute auch vorstellen werde, wie haben wir den ausgewählt? Da waren so ein paar Fragestellungen, die für uns wichtig waren. Einer ganz, ganz wichtig und ganz vorne stehend ist, was passiert eigentlich, wenn uns jemand den MFP über Nacht mal stiehlt? Das heißt, jemand bricht mit Gewalt in unsere Räume ein, ist dann schneller als die aufkommende Polizei und unser Wachdienst und schafft es aus irgendeinem Grund, dieses Riesengerät oder zumindest die Festplatte zu stehlen. Was passiert dann? Und da müssen wir uns halt sie absichern, weil da haben wir keine Chance. Die Polizei braucht halt ein paar Minuten, bis die zwangsläufig bei uns am Büro ist. Da ist es halt so, was können wir da machen? Und da ist natürlich ganz einhergehend damit direkt die Frage, können wir die Daten vielleicht vernichten, die da irgendwie vielleicht drauf waren, sodass jemand zwar das Gerät stiehlt, das ist uns aber ehrlich gesagt herzlich egal, uns geht es um die Daten. Können wir die sicher vernichten? Und was auch eine ganz essentielle Frage für uns war, ist, welcher Dienstleister ist denn zumindest in Deutschland oder bei uns in der Umgebung überhaupt in der Lage, Fragen nach IT-Sicherheit und auch Fragen in der Zusammenarbeit mit Linux-Clients, denn wir sitzen auf allen unseren Clients eigentlich Linux ein, überhaupt zu beantworten? Und auch dazu möchte ich gleich so ein paar Sachen sagen. Was man festgestellt hat, wenn man sich dann umschaut, dass man bei allen großen Herstellern mittlerweile den Bereich IT-Sicherheit findet. Das ist überall adressiert. Man wird auf jeder Webpage von jedem namhaften Hersteller Informationen finden, wie es mit MFPs und IT-Sicherheit aussieht. Ganz typisch, was man da findet, sind die Absicherung der Übertragungswege, das heißt TLS oder SSL, IPsec oder andere Möglichkeiten. Normalerweise gibt es irgendeine Art von Modul zur Festplattenverschlüsselung. Es gibt ein Modul zum sicheren Löschen, was das bedeutet, erkläre ich später. Und es gibt meistens irgendeine Art von Access Control am Gerät, das heißt eine PIN oder eine Chipkarte. Das heißt, ich drucke, gehe dann zum Drucker und kann dann, wenn ich mit einer Chipkarte die da drauflege, kommt erst dann der Druck da raus, sodass keiner in der Zwischenzeit mir das Papier stehlen kann. Und was man auch findet, aber das wiederum nicht mehr bei allen Herstellern, man findet teilweise spezielle Dokumentation zu den Geräten, was die IT-Sicherheit angeht. Das heißt, da gibt es halt spezielle Handbücher, wo halt drin steht, naja, wenn Sie das betreiben wollen und sicher betreiben wollen, dann sollten Sie folgende Schritte tun. Da hat sich deutlich was getan in den letzten 5 Jahren. Vor 5 Jahren war das definitiv noch nicht so. Ja, unsere Erfahrung mit den möglichen Dienstleistern liegt da ein bisschen anders. Es war relativ schwierig, überhaupt mal einen Dienstleister zu finden, der Know-how im IT-Sicherheitsbereich überhaupt hat. Also typisches Know-how heißt normalerweise alles kein Problem, weil haben wir ja. Wenn wir also sagen, wir wollen die Daten sicher verlöschen, dann sagen die, ist kein Problem, Modul XY kostet so und so viel, schreibe ich Ihnen mit aufs Angebot. Und wenn man dann nachfragt, wie wird das denn vernichtet, dann sagen die, ja, das ist zertifiziert und das war's. Und was man sehr häufig hört bei der Vernichtung ist dann, ja, das ist NSA-Standard. Das ist ein Begriff, den hört man bei allen Dienstleistern immer wieder. Was aber interessant ist, wenn es da keine Lösung in dem Katalog gibt, dann gibt es das Problem auch gar nicht. Das ist sowas, was man bei jedem Dienstleister immer wieder gefunden hat, wenn wir gesagt haben, ja, aber das wollen wir auch weghaben oder das ist ja auch vielleicht sicherheitsrelevant. Dann haben die geguckt, es passte auf keins ihrer Module und dann sagten die, ist das überhaupt ein Problem? Und konnten sie überhaupt nicht hereinversetzen. Naja, und wie gesagt, technische Details findet man so gut wie gar nicht. Wir haben dann irgendwann einen MFP gekauft, das ist ein relativ verbreitetes Gerät, das ist ein Canon C5051 in der internationalisierten Variante. Das ist ein relativ großes Gerät, wir haben den ausgestattet insbesondere mit dieser Option zum sicheren Löschen. Ich möchte aber direkt sagen, alles was ich heute sage, lässt sich wahrscheinlich 1:1 auf andere Hersteller übertragen. Ich kann halt nur über ein Gerät sprechen, weil das Gerät haben wir gesehen. Ich weiß allerdings, dass viele große Unternehmen, ich habe diesen Vortrag schon einmal gehalten dieses Jahr, und da sind viele Unternehmen auf uns zugekommen, die gesagt haben, war ein schöner Vortrag, wir haben das übrigens gerade auch ausgerollt, dieses Gerät. Und das waren sehr große Unternehmen. Also es ist schon sehr verbreitet. Was ist wichtig heute? Ich möchte eigentlich nur den Drucker lokal anschauen. Das heißt, Netzwerkangriffe interessieren mich jetzt gar nicht in diesem Bereich. Was mich interessiert ist, was kann jemand machen, der lokal an den PC, an den MFP kommt. Das ist relativ typisch für ein normales Einsatzszenario, weil normalerweise stehen diese Geräte irgendwo auf dem Flur, irgendwo mitten in der Abteilung, weil ja, das hat man nicht mehr im Büro stehen. Dementsprechend sollte für uns der Drucker natürlich alle Sachen möglichst nur kurz zwischenspeichern, soweit er es denn muss, und dann wieder bitte sicher löschen. Bei uns ist das so, die meisten weiteren Schutzmaßnahmen werden durch unsere sehr hohe physische Sicherheit gewährleistet. Bei uns kommt keiner rein, wie gesagt. Trotzdem, aber da möchte ich nicht drüber reden, sind diese Geräte abgesichert und man sollte die natürlich auch absichern, denn wenn sie die das erste Mal starten, dann funktionieren die in jedem Einsatzszenario, weil die haben auch alles offen. Das braucht man natürlich nicht. Ja, warum, vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe gesagt, wir haben gar keine Festplattenverschlüsselung da erwähnt. Warum machen wir das nicht? Man kann jetzt überlegen, ob man eine Festplattenverschlüsselung möchte oder nicht. Aber Daten, die nicht da sind, die können auch nicht mehr gestohlen werden. Und bei uns ist die Prämisse, alles sollte möglichst schnell verschwinden. Alles sollte möglichst schnell wirklich auch nicht mehr in unserer Kontrolle liegen. Wir rufen lieber einen Kunden ein zweites Mal an und sagen, ja, auch wenn Sie mir das Passwort schon mal geschickt haben, ich habe es nicht mehr. Als umgekehrt 10 Jahre in die Vergangenheit gucken zu können und sagen, ah, der hat mir am 23.12. dieses Passwort gegeben und das funktioniert vielleicht immer noch. Denn vielleicht hat der Kunde das nicht gelöscht bei sich auf der Seite. Deswegen möchten wir eigentlich immer alles vernichten. Nichtsdestotrotz, bei einem MFP sollte man vor allen Dingen betrachten, bei einer Festplattenverschlüsselung, die autonom bootet. Das Gerät fährt völlig alleine hoch. Da sind natürlich Risiken. Was ist denn, wenn jemand den ganzen MFP stiehlt? Man kann ja den zu Hause auch einschalten. Ich meine, das Gerät wiegt schon deutlich über 100 Kilo. Also da ist es halt schon nicht ganz einfach, dieses Gerät wegzutragen. Aber es ist ja denkbar. Dann ist auch die Frage, wo ist der Key eigentlich? Da gibt es natürlich TPM-Chipsätze, aber nichtsdestotrotz, wo ist der? Kann ich den vielleicht einfacher stehlen, indem ich die richtige Platine aus dem Gerät rausziehe oder ausbaue, all solche Fragestellungen. Und natürlich grundsätzlich immer dieser Worst-Case-Fall, Diebstahl der Daten der letzten Jahre gegen Diebstahl von dem, was gerade gedruckt wird. Das sind natürlich Welten dazwischen. Dementsprechend haben wir uns entschieden, löschen statt nur verschlüsseln. Ja, bei dem HED Data Erase Kit, das ist das Modul zum sicheren Löschen, wie Canon das nennt, das ist eine reine Software-Lizenz, also man könnte es ein Anti-Feature nennen, man wird halt tatsächlich, muss halt Geld dafür zahlen, dass es freigeschaltet wird, da kriegt man Lizenzschlüssel und dann kann der Drucker das auf einmal und das Ganze ist CCEAL3 zertifiziert. Da könnte man ja jetzt denken, ist ja wunderbar, man liest dann auch die Canon-Broschüre und liest Once activated, the HED Data Erase Function overwrites traces of data on the disk drive. Das ist das, was wir wollen. Ich zeige Ihnen mal, wie das in der Praxis aussieht, nämlich so, das sind die Traces of Data, die angeblich alle vernichtet werden, die bleiben nämlich alle da. Hier gibt es nämlich ein Logfile und dieses Logfile umfasst unter anderem, wann gedruckt worden ist, was gedruckt worden, mit welchen Daten und welche Metadaten. Das Einzige, was Sie nicht mehr da haben, sind die die Druckbilddaten de facto. Aber es ist ja schlimm genug, wenn da steht Kündigung Schneider, dann weiß ich, was da drin steht. Dementsprechend ist das was, was wir bei uns tatsächlich darunter fallen lassen würden unter den Daten, die wir vernichten wollen. Naja, das gilt auch nicht nur für den Druck, sondern auch für Faxe. Bei den Faxen ist es so, da stehen dann die gesamten Telefonnummern drin, dementsprechend Kundenkontakte, das ist hochsensibel. Und das Schlimme daran ist, das Protokoll ist über das Display direkt eigentlich für jeden Benutzer einsehbar. Das heißt, jeder, der da rangeht, kann da einfach mal die letzten Einträge durchschauen. Und ich meine, die letzten eine sind 50 oder 100, also das ist schon relativ lang. Und auch wenn, selbst wenn Sie das Gerät zwischendurch vom Power cyclen, also einfach mal vom Strom wegnehmen und wieder mal booten, das erscheint wieder. Das heißt, das ist wirklich auf der Festplatte, das ist permanent gespeichert, das ist nichts irgendwie im RAM. Das war was, was wir nicht haben wollten. Dann haben wir das analysieren lassen von unserem Dienstleister und der hat da mehrere Tage für gebraucht, um zu sagen, das ist aber mal ein spezielles Problem. Und dann hat er festgestellt, wir können es nicht ändern und Canon kann es auch nicht ändern. Nun gut, was dann kam, man kann es vor normalen Benutzern verstecken, aber es wird weiter gespeichert. Ich wollte die Daten ja sicher löschen, also reicht mir diese Lösung nicht. Lösungsansatz unseres Dienstleisters war, formatieren Sie halt die Festplatte immer wieder und dann spielen Sie anschließend Ihr Backup wieder ein. Da müssen Sie noch zwei, drei Einstellungen per Hand machen, weil die werden nicht mit gebackupt. Dass das nicht realistisch ist in der Praxis, wie soll ich jeden Tag meine Festplatte formatieren? Kann ja direkt einen Mitarbeiter einstellen, der daneben steht. Also das ist tatsächlich so die praxisnahe Lösung eines Dienstleisters. Moment, das war doch CC zertifiziert an der Stelle, was ist denn damit? Dann haben wir natürlich in die Zertifizierungsunterlagen reingeschaut, dann muss man dann sagen, Werbung, Zertifizierung, zwei völlig unterschiedliche Sachen, denn bei Comcriteria wird unterschieden zwischen DDoc und DFunk. Wenn man das mal freispricht, heißt DDoc ist das Dokument und DFunk sind die Druck-Job-Daten, also irgendwelche Metadaten. Dann schaut man die Zertifizierung, was ist zertifiziert worden, dann denkt man, okay, dann ist es wahrscheinlich leider nur DDoc. Nee, ist noch viel schlimmer. In den Untersuchungsergebnissen, da steht dann weder DDoc noch DFunk. Da steht auf einmal Document Data. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da zertifiziert worden ist. Welchen Vorteil dann eine Zertifizierung in der Praxis bringt, ist mir allerdings dann auch nicht klar. Weil wenn ich überhaupt nicht weiß und als normaler Mensch nicht nachvollziehen kann, was ist da gemacht worden, mich nicht darauf verlassen kann, dann habe ich in der Praxis auch nichts gewonnen. Dann haben wir mal den nächsten Fall durchgespielt. Ich komme nachher darauf, wie wir die Sachen natürlich auch gelöst haben. Wie kommt man denn als Angreifer überhaupt an die Festplatte? Aussage des Technikers war, das ist gar nicht so einfach. Da müssen Sie den gesamten MFP öffnen, da müssen Sie ein entsprechendes Werkzeug mit haben, also das machen Sie mal nicht so eben. Gut, Theorie und Praxis. Man braucht halt tatsächlich einen Schraubenzieher und man muss drei Kreuzschrauben lösen, mehr nicht. Dann ziehen Sie die seitlich raus, das ist einfacher, als wenn Sie das aus Ihrem PC ausbauen, weil da haben Sie mehr Schrauben im Allgemeinen mittlerweile. Das ist also, besser geht's eigentlich gar nicht. Sprich, der Diebstahl der Festplatte ist für einen lokalen Angreifer absolut trivial. Das sind normale Festplatten, die können Sie also auch zu Hause gebrauchen. Ist also auch vielleicht interessant für einen Angreifer, der gar nicht die Daten haben will, sondern vielleicht nur die Festplatte. Problem ist, Sie können die nicht nur stehlen, sondern Sie können natürlich den auch temporär rausnehmen, manipulieren und wieder reinstecken. Müssen Sie zweimal drei Kreuzschrauben lösen und wieder festziehen. Ist in der Praxis natürlich auch gut. Und dann ist es so, bei jedem MFP gehen wir völlig davon aus, dass es da irgendeine Art von Backdoor gibt für den Servicetechniker, weil der will mich ja nicht jedes Mal nach dem Passwort fragen. Wenn man dann fragt, bei dem Dienstleister, aber auch beim Hersteller, sagen die gar nichts dazu. Und da muss man selber im Internet suchen. Damit Sie das beim nächsten Mal bei dem Gerät nicht mehr machen müssen, das ist die Kombination, die man für die Canon-Geräte in der Größe braucht. Die Folien übrigens sind öffentlich im Netz, also Sie brauchen nicht jede Folie zu fotografieren, die Sachen sind tatsächlich online. Finden Sie auf unserer Homepage. Sie drücken in dem Fall diese Einstellungstaste und dann 2, 8 gleichzeitig und dann nochmal die Einstellungstaste und dann kommen Sie in dieses Menü und das sieht auch tatsächlich so aus, also die Auflösung haben Sie da nicht mehr angepasst offensichtlich und dann gibt es verschiedene Funktionen, unter anderem diese, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, das ist die Stelle, wo man einfach das Passwort zurücksetzen kann. Das heißt, Sie gehen also an das Gerät, drücken 2, 8 und dieses Sternchen, gehen in diese Funktion und dann setzen Sie das Administratorpasswort einfach zurück auf ein leeres Passwort. Ab dem Moment können Sie schon das normale Administratormenü benutzen. Das heißt, Sie könnten dann auch, wenn Sie eine Verschlüsselung nutzen, einfach die Verschlüsselung ausschalten, 5 Wochen warten und dann die Festplatte stehlen. Die Verschlüsselung ist nämlich dann nicht mehr da. Sie können das sichere Löschen abschalten einfach. Eigentlich können Sie alles mit dem Drucker machen, was Sie als Angreifer irgendwie machen wollen. Sie gefährden auch nicht nur Ihre Datensicherheit in dem Fall. Sie können auch den Laser einstellen, Sie können die verschiedenen Temperaturen einstellen, also ist die Fixiertemperatur 100 Grad, ist 180 Grad, 200 Grad. Ich möchte nicht wirklich wissen, wenn man an diesen Zahlen rumspielt. Unser Dienstleister wurde auf jeden Fall sehr nervös, als er von uns mitkriegte, dass wir offensichtlich da drin waren. Da kann man offensichtlich Hardware ganz gut mit, naja, zumindest deutlich zerstören, vielleicht Schlimmeres mitmachen. Ja, schlimm daran ist, diese Backdoor ist nirgendwo dokumentiert. Es gibt von Canon ein Security White Paper zu diesem Gerät. Da steht drin, das und das müssen Sie machen. Das sind sehr, sehr viele Seiten, wo drin steht, okay, Vorsicht, FTP, SNMP und was nicht alles da so ist. Das können Sie so und so absichern. Es steht nirgendwo ein Hinweis auf diese Backdoor. Solange die Backdoor nicht abgesichert ist, können sich alle andere Arbeit sparen. Dann geht jemand an das Gerät, drückt diese 2.8 und hat alle ihre Schutzmechanismen, die sie jahrelang vorher implementiert haben, völlig sofort überwunden. Das ist denen aber überhaupt nicht so klar. Wir haben das vorher ganz explizit gefordert bei unserem Dienst. Wir sind sehr offen damit umgegangen, der weiß, was wir machen, der weiß, weswegen da Datensicherheit eine Rolle spielt und trotzdem haben die uns da nichts drüber gesagt. Obwohl die wussten, dass diese Backdoor da ist. Ja, das heißt, dieses Problembewusstsein, das ist überhaupt nicht vorhanden. Gehen Sie nicht davon aus, wenn der sagt, ja, IT-Sicherheit, klar, da machen Sie dieses und jenes Modul. Die haben keine Ahnung von IT-Sicherheit. Die verkaufen Ihnen ein Gerät und dieses Gerät in der Praxis ist völlig offen wie ein Scheunentor. Und die wissen das sogar, können es aber nicht deuten, dass das vielleicht für Sie kritisch ist, obwohl Sie sagen, Achtung, ich habe spezielle Anforderungen. Das ist nicht nur bei Canon so. Ich habe hier mal ein Beispiel aus einem anderen Pentest mitgebracht, das ist ein Zitat, ein übersetztes Zitat, aber ansonsten ist das quasi wörtlich. Da haben wir auch über einen MFP relativ viele Daten bekommen und wie das halt so ist, man sucht sich als Pentester auch da den einfachen Weg, nimmt das Service Manual zur Hand, haben das eben auch irgendwo im Internet gefunden, auf irgendeiner chinesischen Webseite, wo halt auch die Kombination für dieses Gerät drin stand und da hat unser Kunde dann irgendwann seinen Dienstleister und vor allen Dingen seinen Hersteller angeschrieben und hat gesagt, wir kriegen das nicht weg, wir brauchen eure Hilfe da, um dieses hier abzusichern, das können wir so nicht mehr betreiben bei uns. Und hat dann halt dazu geschrieben, im Übrigen, das ist auch schon öffentlich bekannt, weil das steht im Netz, hier euer Service Manual, und zwar an der Stelle. Das ist die Antwort von dem Hersteller. Vielen Dank, ja, wir haben den Betreiber von der entsprechenden Webseite aufgefordert, das intern und nicht autorisierte veröffentlichte Dokument zu entfernen. Ja, danke. So weit ist das Problembewusstsein bei Herstellern und das ist ja auch, war kein kleiner Kunde, das war ein wichtiger Kunde für den Hersteller. Das heißt, er wird auch ernst genommen an der Stelle. Das ist trotzdem eine ernst gemeinte Antwort. Das ist sehr schade natürlich. Und da sieht man halt, wie weit man dem Ganzen im Moment trauen kann. Ja, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, wenn man dann das System mal sich so anschaut. Das haben wir natürlich gemacht. Dann stellt man relativ schnell fest, auch der Drucker benutzt ein Linux. In dem Fall ist es ein Monta Vista. Wem das nicht sagt, das ist ein typisches Embedded-System, was auf Debian basiert. Das Ganze ist i686er Hardware und für die, die sich ein bisschen tiefer damit auskennen wollen, auf DevSDR14, fragen Sie mich nicht, warum die so viele Partitionen haben, da liegt die Root-Partition. Na, was macht man dann? Man kompiliert sich im Allgemeinen Dropbear, dann ist es HDEM oder irgendwas anderes schön kleines, dass man einen schönen Zugriff auf das System hat, stellt den so hinzu, dass er beim Booten auch startet und dann kann man sich einmal anmelden und hat Root-Rechte zur Laufzeit, um eben einfach zu sehen, was macht der MFP denn eigentlich da. Und genau das haben wir natürlich auch gemacht. Ja, so sieht das Ganze dann effektiv aus. Man stellt fest, wenn man sich das mal so anguckt, okay, offensichtlich ist das ein veralteter Kernel und ein paar andere Sachen sind auch nicht ganz so schön. Was besonders komisch ist, alle Netzwerkdienste sind mit einem einzigen Binary gelöst. Dieses Binary nennt sich Bootable. Das heißt wirklich genau so, Bootable. Von dem haben wir keinen Quelltext. Und diese Protokolldateien, die wir da immer noch gesucht haben vom Anfang, die liegen offensichtlich auf DevSDR11. Das ist zur Laufzeit gemountet an den entsprechenden Stellen. Ich habe das der Vollständigkeit hier draufgeschrieben. Wer nachschauen will, die Folien sind wie gesagt im Netz. Schauen Sie einfach nach, wenn Sie so ein Gerät mal anschauen wollen. Es gibt eine Swap-Partition, nämlich DevSDR15. Und im Übrigen, auch auf der Swap-Partition sind nach einem Reboot offensichtlich noch alte Daten da. Also das wird offensichtlich auch nicht sicher gelöscht. Wir wissen nicht, wir haben es nicht geschafft, wir haben das System mal sehr unter Last gesetzt, um mal zu gucken, ob der anfängt, Druckdaten wirklich in Swap auszulagern. Das wäre natürlich der Worst Case, also dass wirklich Bilddaten im Swap auftauchen. Das haben wir in einem kurzen, paarstündigen Test jetzt nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz, gelöscht war das Ding auch nicht, DevSwap. Ja, was macht man jetzt da? Wenn der Dienstleister das nicht kann, der Hersteller das nicht kann, dann müssen wir es wohl selber machen. Haben wir gemacht, wir haben den Bootvorgang angepasst. Als einer der ersten Dienste wird nun ein sicheres Löschen aufgerufen, nämlich das, was wir programmiert haben. Das ist praktisch, auf dem Gerät gibt es sowieso schon Shred und auch ein paar andere Tools, die man üblicherweise dafür verwendet, denn Canon selber wird die wohl auch verwenden. Und dann löschen wir halt diese Protokolldateien sowie die Swap-Partition einmal sicher und machen danach noch einen sauberen Neustart, einfach um ganz sicher zu gehen, dass dieses komische Binary nicht irgendwie durch aus dem Tritt gekommen ist, weil die Bootzeit nicht mehr stimmt oder sonst irgendwas. Mal einfach einen neuen Neustart ohne das sichere Löschen. Das haben wir dann zum Beispiel so automatisiert, oder kann man so automatisieren, dass tatsächlich das einmal täglich passiert, zum Beispiel in der Nacht. Dann rebootet das Gerät, beim ersten Reboot löscht es alles sicher und nachdem es dann ein, zwei Minuten gebraucht hat, um die Sachen sicher zu überschreiben, denn so groß sind diese Daten da gar nicht, rebootet es ein zweites Mal und dann ist es wieder ganz normal laufend. Das funktioniert, das haben wir seit einer längeren Zeit jetzt im Einsatz, funktioniert total prima. Was besonders schön ist, man kann das auch manuell auslösen, nämlich über ACPI. Wenn Sie einfach an dem Gerät hat so einen großen Kippschalter, der aber auch nichts anderes als ACPI macht. Das heißt, wenn man den ausschaltet, dann fährt das Gerät sauber runter. Wenn es sauber runterfährt, beim nächsten Hochfahren löscht es sicher die Daten. Das heißt, Sie können auch jederzeit sagen, ich habe jetzt was sehr Sensibles gedruckt, das soll nicht mal bis nächste Nacht da liegen. Können Sie am Gerät einfach Gerät ausschalten, einschalten und zwei Minuten später sind die Daten definitiv sicher gelöscht. Das Ganze ist sehr minimalinvasiv, das ist wichtig, wenn man Support und andere Verträge hat mit Dienstleistern, die sagen, sie basteln da an meiner Software rum, das sehen die im Allgemeinen ja nicht so gerne, das ist aber sehr klein, das ist schön und ist trivial realisierbar, auch in Bezug auf die Updates für den MFP selber, denn das ist ja auch wichtig, wenn wir da ein Update irgendwie einspielen oder einspielen lassen, müssen wir im Anschluss diese Lösung wieder da drauf tun, denn die wird ja potenziell beschädigt oder läuft nicht mehr. So einfach man das Ganze natürlich anpassen kann für seine Zwecke, genauso einfach könnte man auch Druckdaten jetzt an der Stelle abgreifen als Trojaner. Ganz normal ist nur, um mal zu zeigen, wie trivial das wäre. Man nimmt einen TCP-Dump und einen SOCAT und lässt halt alle Daten, die reinkommen, in dem Fall jetzt unverschlüsselt, einfach irgendwo anders hinschicken. Wenn man die Verbindung mal verliert, dann macht man eben eine neue Verbindung auf. Das eingebaut heißt, selbst wenn das sichere Löschen funktioniert und, haben Sie das Problem, dass tatsächlich alle Daten irgendwo anders hingeschickt werden. Theoretisch können Sie es natürlich auch per E-Mail und per anderen Sachen machen. Das ist natürlich relativ tiefgreifend und schwerwiegend, obwohl den Leuten, das ist ja gar nicht schlimm, die Festplatte kommt ja keiner dran. Was bedeutet das? Sie kommen an alle Daten und Druckjobs dran, natürlich auch, wenn Sie SSL oder IPsec verwenden, weil das Gerät an irgendeiner Stelle, Sie haben Rootrechte auf dem Gerät, an irgendeiner Stelle sind die Daten natürlich unverschlüsselt. Kurz bevor sie endgültig gedruckt werden, spätestens da kann ich sie abgreifen. Sie können natürlich auch die Access Control am Gerät umgehen, also wenn der Vorstand jetzt druckt und dann mit seiner Chipkarte irgendwann dahin kommt, Sie haben Zugriff mit Rootrechten auf das Gerät, was die Authentifizierung macht. Da können Sie natürlich alles machen. Was ist da, was wir nicht untersucht haben, aber was ist da eigentlich, wenn man eine Windows-Authentifizierung gemacht? Also die Geräte sind dann normalerweise an der Windows-Domäne mit angemeldet, kann man da direkt die Benutzerzugänge auch abgreifen, müsste man eigentlich können. Das Tastenfeld, mit dem man die Daten eingibt, auch seine Passwörter, ist eine normale Tastatur im Kernel, das heißt in der Praxis kann man da relativ leicht zugreifen. Das Gerät hat ansonsten auch USB, wo man eine externe Tastatur anschließen kann oder Kartenleser oder sonst was. Sie können also sehr, sehr viel machen, sollten also überlegen, wo weitreichend so Angriffe bei einem MFP sind. Ja, man kann natürlich auch den MFP einfach nutzen, um andere Angriffe auf das Netzwerk zu starten, für andere Geräte, weil das ist ein Gerät, das läuft die ganze Zeit, es hat die ganze Zeit Netz und wenn es ausfällt, kommt der Administrator ganz, ganz schnell, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Also das perfekte System für mich als Angreifer, um sich irgendwo zu verstecken und zu sagen, das ist das System, mit dem ich angreifen möchte. Und die Festplattenverschlüsselung haben wir nicht untersucht. Aber wenn das Gerät autonom bootet, da habe ich eben schon mal gesagt, kommt man meistens auch an die Schlüssel dran. Wenn jemand mal Lust hat, sowas mal machen, wir würden uns freuen, darüber Info zu kriegen. Es wäre auch interessant, eine Backdoor über das Service-Menü zu nutzen, um vielleicht die Festplattenverschlüsselung noch anzugreifen oder einfach einen Hot-Plugging-Angriff. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn eine Festplatte per Passwort freigeschaltet wird, kann man, wenn man sie am Strom lässt, einfach den IDE-Bus abziehen und einen anderen IDE-Bus anschließen, um laufenden Betrieb. Das machen die meisten Festplatten einfach mit und dann ist es trotzdem entschlüsselt, weil die Firmware und das Entschlüsseln passiert noch auf der Hardware der Festplatte oft genug. Das heißt, Sie können also das Gerät, die Festplatte entsperren lassen, dass Sie Zugriff haben und dann schließen Sie ein zweites Gerät, einen Laptop an, um die auszulesen. Sie dürfen nur den Strom halt währenddessen nicht trennen. Ja, Fazit dabei ist, so MFPs ohne physische Zugangskontrolle, die sind Einladungen für Angreifer. Wenn jemand da dran kann, und denken Sie mal an Unis beispielsweise, da stehen die auf jedem Flur und da werden potenziell die Forschungsergebnisse mitgedruckt, aber auch die Klausuren. Da ist also schon durchaus Interesse von verschiedenen Leuten, da zuzugreifen. Eigentlich müsste man die alle als kompromittiert betrachten. Absolut. Wir wissen eigentlich nicht, was man da machen kann, weil die Festplatten, sie können ein Siegel vorhängen, meinetwegen, aber ganz ehrlich, was bringt denn so ein Siegel? Das ist aber das Einzige, was uns so einfällt. Es gibt von einem Hersteller eine Lösung, ja, ersetzen Sie die Kreuzschrauben durch eine spezielle Torx-Schraube, dann kommt da schon keiner mehr ran. Aber das ist auch ungefähr das gleiche Level wie diese anderen Absicherungsmaßnahmen, die man da so findet. Bitte, wenn Sie in der Praxis mit IT-Sicherheit und Zertifizierung zu tun haben, sehen Sie Zertifizierung zumindest mit Vorsicht. Ich will nicht sagen, dass sie sinnlos sind, das ist Quatsch. Aber man sollte halt sehr genau wissen, was ist da eigentlich zertifiziert worden, und misstrauen Sie alle Arten von Werbeaussagen, wo uns steht, das ist sicher, weil wir haben das ja zertifiziert. Das zeigt hier, glaube ich, das Beispiel, dass das genau nicht so ist. Denn wie kann ein Gerät einerseits so zertifiziert sein und andererseits jedem, der da rangeht, ganz offensichtlich mit einer Tastenkombination Rootrechte geben? Das passt ja wohl nicht ganz zusammen. Wenn Sie Drucker kaufen, informieren Sie Ihren Dienstleister am ersten Tag, dass Sie besonders sind, dass Sie IT-Sicherheit haben wollen. Warum? Wenn Sie das tun, dann ist es so, dass die natürlich ein ganz klares Interesse daran haben, Ihnen was zu verkaufen und damit Ihre Bedürfnisse zufriedenzustellen. Wenn von Anfang an IT-Sicherheit hoch auf der Liste steht, dann tun die sehr viel auf einmal, auch wenn sie vielleicht nicht viel können. Das ist halt genau der Punkt. Bei uns, der Dienstleister, zeigt sich extrem kooperativ. Der hat gesagt, ist kein Problem, Sie können die Geräte alle in unserem Lab auch ausprobieren, nehmen Sie Ihre Linux-Rechner einfach mit, kommen Sie vorbei, schließen Sie an, wenn Sie wollen, können Sie dies und jenes machen, auch bevor wir die gekauft haben, um halt einfach auch zu zeigen, das geht. Und interessanterweise, selbst diese kreative Löschlösung, die wir da gebaut haben, wurde akzeptiert, obwohl wir natürlich da entsprechende Verträge haben. Man muss allerdings auch sagen, dem Hersteller oder dem Dienstleister war völlig bewusst, wenn er Nein gesagt hätte, das Gerät zurückgekriegt, weil das entspricht nicht dem, was wir kaufen wollten. Ja, lassen Sie sich bitte dokumentieren und zusichern, wenn Sie größere Ausschreibungen haben, dass eben solche Backdoors nicht existieren. Das wird schwierig, sage ich Ihnen. Man kann die absichern, auch diese Backdoor, aber unser Dienstleister wusste nicht, wie das geht. Wir haben es ihm dann irgendwann erklärt. Aber lassen Sie sich das einfach zusichern. Beschäftigen Sie sich ganz extrem oder auch Ihren Dienstleister damit, was für Absicherungsmöglichkeiten existieren. Dafür brauchen Sie, und das sollte Ihnen bewusst sein, immer Zugang zum Service-Menü. Diese Backdoor müssen Sie selber nutzen. Keiner, selbst unser Dienstleister, hat uns im Anschluss nicht mal Informationen darüber. Wir haben gesagt, wir sind da drin, können wir das Handbuch haben? Nein. Wir sind da drin, sind in folgender Option, können wir das gefahrlos umstellen? Darf ich Ihnen nichts zu sagen. Das sind die typischen Reaktionen. Ja, das heißt, lassen Sie sich das zusichern von vornherein. Wenn Sie keinen Zugriff haben, können Sie an vielen Stellen die Absicherung gar nicht machen. Das muss man auch sagen. Also manche Sachen gehen, klar, die Standardsachen, aber viele andere Sachen nicht. Naja, und evaluieren Sie mal, je nachdem, was Sie da drucken, ob der Schutz, dieses Level, was man da hat, überhaupt ausreichend ist für das, was Sie da drucken. Also ich muss sagen, für Klausuren an der Uni reicht das nicht aus. Weil da kann jeder Student, der ein bisschen Ahnung hat, und jeder Informatiker sollte das meines Erachtens haben, sollte in der Lage sein, die Festplatte so zu manipulieren, dass er die Klausuren, sobald sie gedruckt wird, einmal nach Hause geschickt kriegt. Das müsste ohne Probleme gehen, da sollte jeder Informatiker zumindest in der Lage sein. Das reicht vielleicht nicht aus. Ganz wichtig, es gibt ganz, ganz viel zu tun in dem Bereich. Wir können das nicht leisten. Wir arbeiten im Auftrag, und im Normalfall ist es halt so, dass wir nicht keine Freigabe haben, um über Ergebnisse zu reden. Das ist unser eigenes Gerät, deswegen reden wir da sehr gerne über die Ergebnisse, und das war auch kein Pentest, sondern das war ein ganz kurzes Ding, weil wir gesagt haben, wir wollen so einen Drucker kaufen, was müssen wir denn jetzt beachten? Evaluieren Sie es, damit wir da Sachen in die Öffentlichkeit kriegen. Ich weiß, dass einige Unis angefangen haben, das jetzt zu tun. Es gibt die ersten Projektgruppen in Deutschland, unter anderem an der Uni Augsburg. Da ist es so, dass tatsächlich die ersten Leute anfangen, so Sachen zu analysieren. Das ist sehr einfach. Typischerweise wäre zum Beispiel mal zu lösen, was ist eigentlich mit der Festplattenverschlüsselung? Kann man die so einfach umgehen? Was ist mit diesem Bootable? Also wenn man Lust hat, schmeißt doch mal einer einen Debugger an und hängt dann mal da dran und guckt mal, wie der auf komische Sachen reagiert. Also so wie das Binary aussieht, das liegt auch noch übrigens unter /boot. Also so wie das insgesamt aussieht, das riecht schon, wenn man sieht. Ich glaube, also da geht ganz, ganz viel. Dann ist der Punkt, dass die Geräte am USB-Schnittstellen, was ist, wenn Sie da mal was anderes an Hardware ranstecken, was vielleicht ein bisschen mehr macht, als nur eine normale Tastatur zu sein, vielleicht kann man ja auch darüber irgendwas zugreifen. Das wissen wir alles im Moment nicht. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man noch ganz, ganz viel machen kann. Tun Sie das, wenn Sie Lust haben, denn wir würden es begrüßen, wenn da mehr nach vorne kommt. Vielen Dank.
Thanks, Jens, for the talk. There's now room for some questions. If you have questions, please come to the microphone. No questions? think it was very clear then. Please thank Jens Liebkin for the very interesting talk about the jailbreaking.